Predigttext vorlesen. Wir beginnen mit Psalm 127, ein Aufstiegslied von Salomo. Wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten seine Erbauer vergebens. Wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter vergebens. Vergebens ist es für euch, dass ihr früh aufsteht, euch spät niedersetzt, mühsam erworbenes Brot esst. So viel gibt er seinem Geliebten im Schlaf.
Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn. Ja, Fruchtbarkeit ist ein großes Geschenk. Wie Pfeile in der Hand eines Helden. So sind die Söhne, die man in jungen Jahren bekommt. Glücklich der Mann, der viele solche Pfeile in seinem Köcher hat. Er wird nicht beschämt werden, wenn er mit seinen Feinden verhandeln muss.
Johannes 15,5: Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun.
Matthäus 11,28-29: Kommt zu mir, alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele.
Auch diesen Sommer sind wieder viele von uns in den Süden gefahren, angezogen von der Sehnsucht nach Sonne, Sand, Meer. Aber ich bin neugierig, ob es einige auch in den Norden gezogen hat, auf der Flucht vor der Hitze. Hat jemand im Norden Urlaub gemacht? Wo? Norddeutschland. Und sonst alle im Süden. Ich nehme euch jetzt gedanklich mit nach Schottland, noch etwas nördlicher als Norddeutschland. Ihr seht hinter mir Wappen und Motto der Stadt Edinburgh. Ich habe immer gedacht, man spricht es aus, Edinburgh. Aber meine kluge Frau hat mich eines Besseren belehrt, Edinburgh. Und seit 1647 hat diese Stadt folgendes Motto, folgende Inschrift auf Lateinisch gewählt: Nisi Dominus Frustra. Nisi ohne Dominus, den Herrn, Frustra. Ohne den Herrn ist es vergeblich. Ohne den Herrn, wie ich es übersetzen würde, Frust. Ohne den Herrn, Frust. Und die Bürger von Edinburgh haben damals bekannt, wir brauchen Gott. Oder wie wir im Deutschen sagen, dieser Spruch, an Gottes Segen ist alles gelegen. Nisi Dominus Frustra. Ich war gar nicht in Edinburgh, aber ich würde gerne mal hin, vielleicht nächsten Sommer. Aber dieses Motto ist der Anfang des Psalmes 127, mit dem wir uns heute beschäftigen werden. Und deswegen wollte ich das am Anfang zitieren. Der Psalm 127 wurde auch vertont von Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach und einigen mehr. Ich habe diese Woche viel Händel gehört, wunderschön. Aber ich habe darauf verzichtet, es euch vorzuspielen. Ich weiß, nicht alle lieben klassische Musik, das ist okay. Und dann wird vielleicht auch der Eindruck verstehen, dass dieser Psalm verstaubt ist, etwas altertümlich aus dem 17., 18. Jahrhundert. Aber dieser Psalm 127 ist sehr aktuell. Er ist lebensnah. Nicht nur, weil es Gottes Wort an uns ist, sondern weil es um Themen geht, die, denke ich, jeden von uns betreffen. Das Hauptthema im Psalm 127 ist Arbeit. Und Arbeit spielt doch bei den meisten von uns eine sehr große Rolle im Leben, beschäftigt uns fast täglich. Und der zweitgrößte Bereich im Psalm 127 ist die Familie. Und das ist für nicht wenige von uns der größte Bereich im Leben. Also Arbeit und Familie, das betrifft uns alle und es geht besonders um Sicherheit. Wie können wir Sicherheit erleben? Und es geht um Erfolg. Und ich glaube, niemand hier würde sagen, Erfolg, das interessiert mich nicht. Das will ich eigentlich nicht. Bevor wir den Psalm durchgehen, möchte ich 5 Beobachtungen bringen zu Beginn. Es ist ein kurzer Psalm, wir haben ihn gehört. Hier sind die 5 Beobachtungen. Erstens, der Psalm 127 ist genau in der Mitte der Stufenpsalmen, die von 120 bis 134 gehen. Sie heißen Stufenpsalmen oder Wallfahrtspsalmen. Diese Psalmen waren Lieder oder Gebete, die vom Volk Israel auf ihren dreimal jährlich stattfindenden Pilgerreisen nach Jerusalem gesungen wurden. Ich war nie dabei, es gibt auch kein Videomaterial, aber ich stelle mir das vor, aus jedem Dorf so eine Sippe, vielleicht mehrere Familien, Kinder, und sie haben diese Lieder gesungen. Die meisten waren nicht nur ein paar Stunden unterwegs, sondern Tage. Und so sind diese 15 Lieder ja in ihr Repertoire eingegangen. Sie haben sie richtig gut kennengelernt. Die 150 Psalmen hat ja irgendwer ausgesucht, denn es gab mehr als nur 150 Lieder. Und ich denke mir, das Komitee, das diese Psalmen ausgesucht hat und dann auch die Reihenfolge festlegte, hat sich etwas dabei gedacht, dass dieser Psalm in der Mitte der Wallfahrtspsalmen ist. In unserem westlichen Denken hat eine jede Geschichte einen Anfang und ein Ende. Fast alle unsere Filme funktionieren so, aber auch Bücher. Und der Höhepunkt ist meistens am Ende, oder? Es wird immer spannender, dann kurz vorm Schluss ist der Höhepunkt und dann schnelles Ende. Aber das hebräische Denken funktioniert anders. Sie kennen auch Anfang und Ende, aber der Höhepunkt im hebräischen Denken ist immer in der Mitte, im Zentrum. Und wenn das stimmt, dann wäre dieser Psalm der Höhepunkt der Wallfahrtspsalmen. Und vielleicht wirst du heute entdecken, wieso. Wenn du was entdeckst, sag's mir bitte, es würde mich sehr interessieren. Zweite Beobachtung. Der Autor des Psalmes ist Salomo. Salomo war einer der Könige Israels, einer der Glänzenden, der Dritte, der Sohn von David. Er erbaute auch den Tempel. Der Tempel war sehr wichtig bei diesen Pilgerfahrten nach Jerusalem. Und bevor ich jetzt noch mehr über ihn sage, möchte ich eine kurze Beschreibung von ihm vorlesen, wie sie in der Bibel steht, aus 1. Könige 5, ab dem Vers 9. Da lesen wir, und Gott gab Salomo Weisheit und sehr große Einsicht und Weite des Herzens. Und das Herz steht hier nicht für die Gefühle nur, sondern für die Gedanken, Weite der Gedanken, wie Sand am Ufer des Meeres. Die Weisheit Salomos, seine Vernunft, seine Intelligenz, aber noch mehr sein Verständnis, war größer als die Weisheit aller Söhne des Ostens und Ägyptens. Er verfasste 3000 Weisheitssprüche und die Zahl seiner Lieder war, was schätzt ihr? Die Irene ist so gut, ich lasse euch gar nicht weiterraten. 1005. 1005 Lieder. Der Mozart würde erblassen. 1005 Lieder. Und von diesen 1005 Liedern schafften es zwei in die Psalmen. Der Psalm 127 und der Psalm 72. Das heißt, wir können heute lernen, es ist nicht nur von einem Lied, sondern von einem Mann, der sehr viel Weisheit hatte. Er spricht jetzt nichts Seichtes aus, er wirft hier keine Plattitüden uns entgegen, sondern er hat über etwas im Leben tief nachgedacht und das möchte er teilen mit uns. Die dritte Beobachtung, die ich machen möchte, ist, dass dieser Psalm ganz klar erkennbar, vielleicht ist es dir auch aufgefallen beim Zuhören, zwei Teile hat. Im ersten Abschnitt geht es um Hausbauen, Stadt bewachen, hart arbeiten und ohne Gott ist das alles vergebens. Und im zweiten Teil geht es um Kinder, Fruchtbarkeit, Söhne. Das ist doch was ganz anderes, oder? Und die Frage ist, gibt es da einen Zusammenhang? Passen diese Hälften zusammen? Und vielleicht fällt dir auch da etwas auf und du möchtest es später mit mir teilen. Vierte Beobachtung. Das Bild, das vom Menschen hier gemacht wird, ist sehr aktiv. Ich habe drei Aktivitäten hier gesehen. Der Mensch baut, schafft und erzeugt. Er bringt etwas hervor, er baut ein Haus, aber ich denke, es geht mehr als nur um Haus bauen. Der Psalm ist nicht nur für Häuselbauer und für Stadtwächter. Es geht um den Menschen, der etwas hervorbringt, etwas fertigt, erzeugt. Und dann auf der anderen Seite der Mensch, der etwas schützt, bewahrt, der etwas erhält. Das ist eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, die Summe unseres aktiven Lebens. Wir schaffen Dinge und wir bewahren Dinge. Das ganze Kulturleben der Menschen steckt da drin. Und dann wird es noch größer, weil diese zwei Sphären des menschlichen Tuns hier über mehrere Generationen gelegt werden. Wir bekommen Kinder, Kinder sind ein Geschenk Gottes und durch die Generationen bringen wir etwas hervor und bewahren es. Der Psalm geht eigentlich um das ganze Leben. Und die letzte Beobachtung, vielleicht die wichtigste, der Psalm hat eine Hauptaussage: Ohne Gottes Wirken ist all unser Wirken und Handeln genau das, was ihr hört, nichts, vergebens, null und nichtig, umsonst. Damit etwas wirklich gelingt, braucht es Gottes Wirken. Er gibt den Erfolg, er schenkt Kinder. Was wir tun, ist auch wichtig, aber es ist sekundär. Gottes Wirken ist primär. Unser Handeln ist peripher, irgendwo am Rand. Gottes Wirken ist zentral. Das ist, wenn man es sich recht überlegt, eine bittere Pille. Es weist uns in unsere Schranken. Es zeigt uns Grenzen auf. Es kann aber auch eine große Erleichterung sein, wenn wir davon überzeugt sind, Gott ist für uns. Der Unterschied wäre vielleicht, du müsstest eine große Aufgabe alleine bewältigen oder der diese Berge gemacht hat, bewältigt sie mit dir. Das ist eigentlich sehr positiv. Tolle Teamarbeit. Aber unsere Herzenshaltung ist ja nicht immer so. Manchmal wollen wir alleine das Große schaffen. Ich möchte noch beten, dass diese Zeit jetzt nicht null und nichtig ist. Vater im Himmel, wenn diese Wahrheit, die Salomo ausspricht, stimmt, dann brauchen wir immer deine Hilfe und dann gelingt ohne dein Mitwirken nichts. Und deswegen bitten wir dich jetzt, dass du uns hilfst zu hören, dass du mir hilfst zu reden und dass du uns hilfst zu lauschen auf dich, was du uns jetzt zusprechen möchtest, jedem von uns einzeln in unser spezifisches Leben. Bitte schenk du jetzt Gelingen. Amen. Vers 1. Wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten seine Erbauer vergebens. Wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter vergebens. Die Bauleute bauen Ziegelreihe um Ziegelreihe, der Wächter wacht. Wir sehen hier den handelnden Menschen bei Tag, im Sonnenlicht baut er etwas, das ist vernünftig. In der Nacht, im Dunkeln, schützt er es. In Salomos Fall wird der Tempel gebaut als Gebäude und Jerusalem ist die Stadt, die beschützt wird. Wieso ist der Mensch aktiv? Ich war heuer 4 Wochen auf Urlaub, bitte nicht neidisch werden. Und in der 4. Woche wollte ich wieder arbeiten. Das ist nicht jeden Urlaub so, aber schon oft. Und vielleicht kennst du das auch, irgendwann werden wir des Nichtstuns überdrüssig. Ich glaube nicht, dass wir gemacht sind fürs auf der faulen Haut liegen. Wieso widmen wir uns der Arbeit mehr als der Entspannung, der Erholung? Wieso arbeiten wir 5 Tage und ruhen nur 2? Weil wir in Gottes Ebenbild geschaffen sind. Und Gott ist ein Gott, der arbeitet. So stellt er sich am Beginn der Bibel vor. Er bringt etwas hervor, er schafft, er ordnet, er erhält. Er ist ein recht aktiver Gott, der Neues hervorbringt. Und es macht ihm Freude. Und auch uns macht Freude, wenn wir etwas tun und es gelingt, wenn Erfolg da ist. Es gibt uns Sinn, Erfüllung, eine Identität. Arbeit ist etwas sehr Gutes. Und ich betone das, weil man Salomo hier hören könnte und vielleicht hören würde, dass er schlecht über Arbeit redet. Aber dieser Psalm ist kein Plädoyer für Passivität, auch keine Einladung, sich in die Hängematte zu legen. Ich lese euch kurz etwas vor. Na, ich habe es eh im Kopf. Sprüche 6, Vers 6. Da sagt Salomo: Geh hin zur Ameise, du Fauler, und lerne von ihr. Und in der ersten Urlaubswoche dieses Sommers war ich mit meiner Frau wandern und wir haben Ameisen gesehen. Die sind an einem Baumstumpf hochgekrabbelt und da war eine Ameise dabei, die hatte ein Teil eines Blattes, jetzt bräuchte ich einen Biologen, fest umklammert. Das Blatt war 3-4 Mal so groß wie die Ameise und die Ameise ging eine fast senkrechte Wand hinauf, den Baumstamm eben. Und ich war eh so fertig vom Bergaufgehen, ich bin da eine Minute gesessen und habe dieser Ameise zugesehen und habe gestaunt. Das ist gewaltig. Und dann der Makroblick, wahrscheinlich tausende Ameisen, die man auch sieht. Also Salomo sagt, geh hin zur Ameise, du Fauler, leg dich ins Zeug, arbeite. Und er sagt auch hier nicht, tu nichts und warte, bis Gott Riesensegen schenkt. Nein, er sagt was anderes. Er warnt. Er sagt, wenn Gott nicht in der Arbeit ist, wenn er nicht den Segen gibt, wenn er nicht mitarbeitet, wenn wir arbeiten, dann ist es Schlüsselwort vergebens. Man könnte es auch übersetzen, vergeblich, nichtig, umsonst, leer, wertlos, vergänglich. Und das ist hart. Wer will umsonst arbeiten? Ich nicht. Ich wünsche mir, dass Arbeit mir Bedeutung gibt und Wert. Und dann fährt er fort. Vergebens ist es für euch, dass ihr früh aufsteht. Eigentlich sollte man diese Predigt am Montag in der Früh halten. Dass ihr euch spät niedersetzt und mühsam erworbenes Brot esst. Denn das gibt er seinem Geliebten im Schlaf. Mein Schwager steht immer um 4.30 Uhr auf. Der ist total fleißig. Der hat eine kleine Möbelfirma. Um 5 ist er schon am Weg in die Arbeit. Aber er hört auch früher auf zum Arbeiten. Aber es gibt Leute, die stehen um 4:30 auf und dann arbeiten sie spät. Was hier im Hebräischen steht, spät niedersetzen, ist die Rast hinausschieben. Jemand, der sagt, ich kann noch nicht aufhören zum Arbeiten. Ich muss noch mehr machen. Der Erfolg hängt davon ab. Und das Bild dafür wäre, eine Kerze auf beiden Seiten anzünden, oder? Das ist über kurze Zeit manchmal notwendig, über lange Sicht fast immer sehr ungesund, schädlich. Es ist vergebens, dass du früh aufstehst, dich spät hinsetzt. Das ist eine Beschreibung von Überarbeitung, von hektischer Aktivität. Und dein mühsam erworbenes Brot isst. Und hier bezieht sich Salomo auf 1. Mose 3, wenn Gott zu Adam spricht, mit Mühsal sollst du von dem Erdboden essen, alle Tage deines Lebens. Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen, im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen. Also ein ganz klarer Bezug. Und ich denke, wir alle würden unterschreiben, dass Arbeit manchmal sehr mühsam ist. Schwierig, dass Arbeit Frust verursacht. Ich kann manchmal nicht schlafen. Das liegt dann oft an der Arbeit. Sorgen, Ängste. Und wenn wir anschauen, was bei unserer Arbeit herauskommt, haben wir doch manchmal das Gefühl, es ist oft ein mageres Ergebnis in Relation zu unserem Einsatz. Kennst du das? Du wirfst dich wo ganz hinein, aber es geht nicht auf, es geht nicht immer leicht von der Hand. Und dann ein gewaltiger Kontrast und er sagt, so viel gibt er seinem Geliebten im Schlaf. Es ist fast, als ob Salomo uns zuzwinkert und sagt, jetzt lass mal gut sein du, morgen schläfst du aus. Und morgen gehst du früh schlafen und genieße dein Brot. Hör auf, dich so abzustrampeln, geh schlafen. Im Schlaf tut der Mensch ja bekanntlich nichts. Manche schlafwandeln, aber da passiert auch nie was Sinnvolles. Wir tun im Schlaf nichts. Wir sind nicht produktiv. Der Schlaf ist das Ende der Produktivität. Aber Gott schläft ja nicht. Der Mensch pausiert sein Werk und Gott kann Segen geben. Der Bauer schläft und Gott schenkt Regen. Oder die Selbstständige schläft und Gott schenkt Aufträge. Man wacht auf und ein E-Mail ist gekommen, ein Auftrag. Oder der Arzt schläft und Gott schenkt neue Patienten. Manchmal nimmt er Patienten auch weg. Nein, eigentlich, Patienten gibt es immer. Wir schlafen und Gott schenkt Gunst, er öffnet Türen, er entfernt Hindernisse. Manchmal gibt er neue Ideen. So viel gibt er seinem Geliebten im Schlaf. Und jetzt möchte ich euch was sagen, was wahrscheinlich niemand weiß. Es ist wunderschön. Von den Lippen Salomos ist es ein zutiefst persönlicher Satz. Und das liegt am Folgenden. Ich nehme euch mit zu seiner Geburt, zu der Geburt Salomos, 2. Samuel 12, falls du überprüfen möchtest, ob das wirklich in diesem Buch steht. David tröstete seine Frau Bathseba, die Mutter Salomos, und sie gebar einen Sohn und er, David, gab ihm den Namen Salomo. Und das kommt von Hebräisch Shalom, Frieden. Ein wunderschöner Name, oder? Der Friedliche. Und er war ein König des Friedens. Er hat nie Krieg geführt, deswegen durfte er auch den Tempel bauen. Und dann geschieht etwas Außerordentliches. Dann lesen wir unmittelbar danach, und der Herr liebte ihn, den Kleinen. Und der Herr sandte durch den Propheten Nathan zu David, und der gab ihm den Namen Jedidja wegen des Herrn. Gott gibt Salomo einen zweiten Namen, Jedidja. Und Jedidja heißt der Liebling Gottes, der Liebling Jahwes oder der Geliebte. Wow. Stelle vor, du kriegst ein Kind und Gott schickt einen Propheten und sagt, dieses Kind ist der Liebling Gottes. Gott sucht einen Namen aus, persönlich für Salomo, sein ganz besonderer Name, Liebling. Gibt es irgendjemanden in deinem Leben, den du Liebling nennst? Wahrscheinlich nicht, gell? Ich schaue jetzt gerade die Ehepaare durch, aber die haben alle andere Kosenamen, Schatz, vielleicht im Deutschen. Darling wäre das auf Englisch, da habe ich jemanden getroffen diesen Sommer. Darling, Darling. Aber hier geht es ja um ein kleines Kind, um den Liebling. Der Sohn Davids ist der Liebling Gottes. Und später gibt es einen anderen Sohn Davids, einen Nachkomme von David, Jesus. Und zu ihm spricht eine Stimme aus dem Himmel, nachdem er getauft wird, du bist mein geliebter Sohn. Du bist mein Liebling. Ist genau das Gleiche. Und diese Sohnschaft, die sich von David, da beginnt, zu Salomo bis zu Jesus durchzieht, die hört bei Jesus nicht auf, sondern die geht weiter. Gott sucht adoptiv Söhne und Töchter, nicht Arbeitskräfte. Und zu ihnen sagt er auch, du bist mein Liebling. Wer durch Jesus mit Gott verbunden ist, ist ja ein Kind Gottes. Und Gott, der Vater, sagt zu uns Kindern, du mein Liebling. Und ich glaube, das ändert alles, besonders in unserer Haltung zur Arbeit. Wie sollen wir arbeiten mit diesem Gott, der Liebling sagt? Wie sollen wir arbeiten im Hinblick auf den Psalm 127? Und jetzt kommen vier Thesen, vier Vorschläge. Das sind sicher nicht die einzigen, sind sicher auch nicht die besten. Wenn dir etwas einfällt, wie man den Psalm 127 lebensnah praktisch umsetzen kann, dann erzähl es mir bitte im Speaker's Corner nach dem Gottesdienst. Aber diese vier Thesen sind mir eingefallen oder es sind die vier besten, die mir eingefallen sind und ich möchte sie mit euch teilen. Denn wir müssen uns schon die Frage stellen, wie sieht es denn praktisch aus, so zu arbeiten, dass der Erfolg von Gott kommt, aber dass wir nicht stillsitzen, oder? Wie sieht es aus? Erstens, wieder das System. Das klingt kämpferisch, das gefällt mir. Da ist Schwung. Den autonomen Arbeitsstil ablegen und mit Gott arbeiten. Was meine ich damit? Wir alle arbeiten in einem Kontext. Viele von uns arbeiten in Firmen oder in Schulen oder in Krankenhäusern oder auch in Familien. Es geht hier nicht nur um bezahlte Arbeit. jede Form von Tätigkeit. Das heißt, wir haben Menschen um uns, wir arbeiten in einem Kontext. Und die überwältigende Anzahl der Menschen dort, wo du arbeitest, die arbeitet auf sich allein gestellt. Arbeitet, als ob es Gott nicht gäbe, muss es selber auf die Reihe bringen. Und falls es ihn doch gibt in ihren Gedanken, dann spielt er oft keine Rolle. Das ist eine Arbeitshaltung, die zu Gott direkt oder indirekt unausgesprochen sagt, ich brauche dich nicht. Und das müssen wir ablegen. Das ist seit 1. Mose 3 die Werkseinrichtung unseres Herzens. Wir wollen es ohne Gott schaffen. Das ist das Meer, in dem wir schwimmen. Und er sagt, arbeite mit mir. Einer, der das geübt hat, war der Bruder Lorenz. Er hat geübt, Gottes Gegenwart immer wahrzunehmen. Er hat gesagt, egal ob ich bete, er war ein Mönch, oder ob ich Kartoffeln schäle, ich möchte mich daran erinnern, dass Gott mit mir ist. Und ich möchte meine Arbeit in der Küche mit genau der gleichen Freude tun, wie mein Gebet in der Kirche. Und ich glaube, das kann man üben. In der Küche oder im OP, im Klassenzimmer, im Labor. Gott ist immer da. Und man kann lernen, üben, mit einem betenden Arbeitsstil, bittend, dankend, mit Gott verbunden zu arbeiten. Der Psalm 127 sagt dir, arbeite nicht ohne Gott. Zweiter Punkt, sei ein Mensch, wie habe ich das genannt? Eigene Grenzen an Kraft und Kompetenz spüren, eingestehen und aussprechen. Ein Mensch, der vor Kraft strotzt, steht in ganz großer Gefahr zu denken, ich brauche Gott nicht. Oder jemand, der ein Experte ist. Und wir werden fast alle zu Experten in unserer Arbeit, weil wir Arbeitsprozesse ständig wiederholen. Irgendwann werden wir richtig gut. Das ist auch gut so. Aber dann ist die Versuchung groß zu denken, ich habe das schon 1000 Mal gemacht, ich brauche Gott nicht. Irrtum. Übe dir an zu sagen, ich brauche deine Geduld, Gott. Ich brauche deine Einsicht in eine Situation. Ich brauche deinen Frieden, weil ich gerade so unruhig bin. Ich brauche deine Kraft, weil ich müde bin. Ich brauche deine Worte, weil dieses Gegenüber mich nervt und ich habe jetzt keine lieben Worte. Irgendwann auch, ich brauche Erfolg. Bitte schenk mir Erfolg. Wenn wir diesen Bitten nicht aussprechen, ich brauche dich, bitte gib mir, dann spielen wir Gott. Dann sagen wir, ich habe das in der Hand, ich schaffe das selber, danke. Dritter Punkt, dein Wille geschehe. Das ist ja aus dem Vater unser. Und was ich hier meine, ist, dass wir Gott nicht vor unseren Karren spannen sollen. Man könnte diesen Psalm lesen und dann meinen, ich habe tolle Ziele, Gott segne mich. So Gott als Co-Pilot oder Gott als gute Fee. Aber eigentlich ist das Gewichteverhältnis zwischen mir und Gott ein anderes. Dass ich zu ihm sage, was ist dein Wille? Ich möchte nicht meinen Willen durchsetzen, ich möchte deinen Willen tun. Zeig mir deinen Willen und dann will ich ihn tun. Der Daniel redet viel zu viel. Punkt 4. Ich habe gedacht, das wird heute eine kurze Fabian-Predigt, aber ich werde es wieder nicht schaffen. Punkt 4. Vertrauensvoll arbeiten. Das ist für mich der schönste Punkt. Arbeit bringt viel Stress mit sich. Manchmal Lasten, Druck, Sorgen, Ängste. Man darf in der Arbeit sagen, Gott, ich teile das jetzt mit dir. Ich lasse dich herein in meine Arbeit. Wirke du. Das kann unsere pausenlose Aktivität unterbrechen. Es kann getrieben sein, abschwächen. Es ist eine gewaltige Möglichkeit, mit Gott im Vertrauen auf ihn zu arbeiten. Tu das. Und manchmal schenkt uns Gott Misserfolg. Wisst ihr, wie wichtig Misserfolg für uns ist? Sehr fürchterlich für deinen Charakter, wenn du immer Erfolg hättest. Aber wir dürfen auch lernen, loszulassen und zu sagen, Gott, ich habe jetzt getan, was ich kann, jetzt höre ich auf, jetzt setze ich mich nieder, jetzt gehe ich schlafen und du entscheidest über Erfolg und Misserfolg. und meine Identität steht und fällt dadurch nicht. Welcher dieser Punkte weckt eine Sehnsucht in dir? Wo sagst du, das wünsche ich mir, da will ich wachsen? Und wo ist vielleicht eine Umkehr dran? Ein Schritt zu Gott hin und eine Veränderung deines Denkens und Tuns. Ich komme zum zweiten Teil, den werde ich viel kürzer behandeln, Vers 3. Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn, Fruchtbarkeit ist ein großes Geschenk. Im ersten Vers sagt Salomo, wenn der Herr das Haus nicht baut. Und das Haus ist nicht nur ein Gebäude. Das Haus in der Bibel ist ganz oft eine Familie. Josua sagt, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und da meint er nicht die Mauern und Fenster, sondern seine Familie. Oder Gott spricht zu David, ich werde dir ein Haus bauen. Und da meint er auch keinen Palast, sondern eine Familie. Er wird ihm eine Familie bauen. Und was hier im Vers 3 steht, ist das beste Beispiel, oder? Für Erfolg. Wir wissen alle, wo Kinder herkommen. Der Mensch hat seinen Beitrag zu leisten, aber Gott schenkt Kinder. Wir haben das nicht in der Hand. Gott schenkt Schwangerschaften, Gott schenkt Kinder und wir bitten ihn darum. Vers 4 und 5, jetzt wird es ganz komisch. Wie Pfeile in der Hand eines Helden, so sind die Söhne, da steht wirklich Söhne, da kann ich jetzt nicht Kinder sagen, die Söhne, das hat mit Muskeln zu tun, ich komme gleich dazu, die man in jungen Jahren bekommt. Glücklich der Mann, der viele solche Pfeile in seinem Köcher hat, er wird nicht beschämt werden, wenn er mit seinen Feinden verhandeln muss. Ein Bild aus einer ganz anderen Zeit. Söhne sind wie Pfeile. Ein Köcher mit 3 Pfeilen, na der ist ein bisschen ärmlich. 12 Pfeile sind besser, 25 sind toll. Und das Bild ist hier, der Vater wird älter und dann tritt er seinen Feinden entgegen, um mit ihnen zu verhandeln oder zu kämpfen. Und nichts ist dann besser als die Söhne hinter dir, vor Kraft strotzend in ihren 20ern, 12 kräftige Söhne. Aber ich habe 3 Töchter und ich kann nichts dazu sagen. Ich möchte enden mit der besten Illustration dieses Psalms, die es in der Bibel gibt. Und die finden wir ganz am Anfang in 1. Mose 11. In 1. Mose 11 lesen wir, zu Beginn dieses Kapitels, dass Menschen ein Bauprojekt in Angriff nehmen. Viele visionäre Menschen tun sich zusammen, um einen Turm zu bauen, der bis zum Himmel reichen soll. Sie planen, dann bauen sie, sie wollen sich einen Namen machen, aber es ist vergebens, weil Gott sich ihnen entgegenstellt. Er segnet ihr Tun nicht, er baut nicht mit. Und dieser Plan, dieses Vorhaben endet katastrophal. Es bleiben nur Ruinen über und heute gibt es nicht einmal diese Ruinen, du würdest sie nicht finden, wenn du sie suchst. Ein gutes Bild dafür, dass alles menschliche Planen und Tun ohne Gott leer ist, nichtig, wertlos. Dass es vielleicht schon kurz wie ein Erfolg aussieht, aber auf lange Sicht nichts ist und vergeht. Und am Ende vom Kapitel 11 geschieht etwas anderes, etwas Sensationelles. Da schenkt Gott Leben. Ein Sohn wird geboren am Ende von 1. Mose 11. Und sein Name? Abraham. Und er wird zum Vater eines großen Hauses, einer großen Familie. Und zu seinen Nachkommen zählen David, Salomo, Jesus. Und diese Familie, die Gott hier baut, die hat Bestand. Die hat ewig Bestand. Denn Paulus, der Apostel, schreibt an die Gemeinden in Galatien und er sagt zu den Christen, Abraham glaubte Gott. Er kennt daraus, die, die aus Glauben sind, sind Söhne Gottes. Und dann sagt er, ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben an Christus Jesus. Der Mensch will einen Skyscraper bauen und es endet fürchterlich. Und Gott beginnt ganz klein mit einem kleinen Kind, mit dem Liebling Abraham. Und aus ihm macht er eine Familie, die bis heute wächst. die ich sehe, jetzt vor meinen Augen. Martin Luther hat gesagt, dass die Psalmen das Buch im Alten Testament sind, das am meisten über Jesus spricht. Und wenn er recht hat, dann spricht auch der Psalm 127 über Jesus. Dann können wir hier Christus sehen. Er ist der Hausbauer, der seine Gemeinde baut. Ein Haus, ein Tempel, eine Familie, die ewig bleibt. Und auch unsere Gemeinschaft wächst nicht in diesem Hausbau, weil wir uns so toll anstrengen und hineinhängen, obwohl das einen Platz hat, sondern weil er Menschen hinzufügt, weil er Leben schenkt. Und wir werden auch nicht Jesus ähnlicher, unser Haus wird nicht schöner, weil wir uns so anstrengen, sondern weil er uns durch sein Evangelium prägt. Der Paulus sagt es so: Wir pflanzen und wir gießen, wir dienen und beten, aber Gott schenkt Wachstum. Und das hat Salomo erkannt. Und ich hoffe, das geht jetzt ein paar Tage oder Wochen mit dir, nachdem du mich jetzt gehört hast. Häng dich ganz in die Sache. Aber schlaf auch. Und lass Gott den Erfolg schenken. Besonders, wenn du dich für ihn einsetzt. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dieses 3000 Jahre alte Lied von Salomo. Er hat die Welt um sich angeschaut und er hat das beobachten können, dass wir Menschen arbeiten, dass wir manchmal richtig viel arbeiten, aber dass Erfolg nur sich einstellt, bleibender Erfolg, wenn du mittendrin bist in dieser Arbeit. Und so bitten wir dich und laden dich ein, wir wollen mit dir arbeiten. Danke, dass du uns als Gegenüber nicht zuallererst Chef bist oder Herr, sondern der, der uns liebt. Dass du uns Liebling nennst und dass wir durch Jesus wirklich geliebt sind. Und wir bitten dich, dass das unser Arbeiten prägt, dass wir in unserem Tun auf dich schauen. Und Herr Jesus, wo immer wir ja, noch weit weg sind von diesem mit dir arbeiten, wo wir Gewohnheiten haben, es selbst tun zu wollen, wo wir stolz sind, wo wir manchmal auch einfach darauf vergessen, dass wir doch dich als Partner in der Arbeit hereinholen könnten, da bitten wir dich um Vergebung. Danke, dass wir das bekennen dürfen, danke, dass du uns vergibst und danke, dass du uns veränderst, hin in ein Leben, ja, in dem wir wirken mit dir, in dem wir alles mit dir tun. Danke, dass das der große Wunsch deines Herzens ist. Bitte mach es auch zum Wunsch unserer Herzen. Amen.
Ja, ich glaube, die Erkenntnis